Welche technische Entwicklung der letzten Jahre war für dich als Kind oder Jugendlicher so unerreichbarer Science Fiction und für dich dann trotzdem heute absolute Normalität?
Das ist eine gute Frage, weil also die technische Entwicklung, die mich immer noch am meisten fasziniert und die jetzt noch nicht mal annähernd irgendwie im Consumer-Bereich landet, das ist Brain Scanning und Brain Reading. Also im Grunde, dass man am Ende auf einem technischen Weg beim Gedankenlesen landet, das finde ich unheimlich faszinierend, weil es alle möglichen Implikationen auch gesellschaftlicher Art hat. Es gibt da schon Spielzeuge wie diese Katzenohren, die wackeln, wenn man sich freut oder so. Das sind erste Spielereien, die da in so eine Richtung weisen.
Oft sind es ja auch Spielereien, die am Anfang sind Spielereien und die geben dann meistens so den Anstoß, dass es richtig losgeht. Gamification, wenn ich an die Oculus Rift denke. Ja. Seitdem ist Virtual Reality ein ganz großes Thema plötzlich, habe ich das Gefühl. Ne? Und es ist eigentlich eine Spielerei.
Das stimmt, wobei Oculus Rift, also die haben jetzt gerade 75 Millionen an Finanzierungsspritze bekommen von unter anderem Mark Andreessen, dem Entwickler von Netscape-Browser. Also das, wenn man Gaming jetzt wirklich als Business begreift, und das ist es ja, also ich meine, dann ist Oculus Rift schon weit über eine reine Spielerei wie jetzt diese Katzenohren hinaus. Es fehlt dann natürlich noch ein Schritt, wo Virtual Reality wirklich gesellschaftsverändernde Auswirkungen hat. Also bin mir auch jetzt nicht wirklich sicher, ob das im Fall der Virtual Reality, also zumindest jetzt im mittelfristigen Zeitraum hat, also sprich die nächsten 50 Jahre oder sowas. Ich glaube, innerhalb der nächsten 50 Jahre werden wir noch sehr außerhalb von Virtual Reality gesellschaftlich leben, was danach kommt. Ja.
Ich muss bei Virtual Reality immer dran denken an Ready Player One. Das hat damit die Idee sehr gut gefallen, dass halt die mehr oder weniger die Rohstoffwelt zusammengebrochen ist und deswegen keiner sich mehr Reisen leisten konnte. Deswegen halt, dass es zu einem Durchbruch kam, dass halt alle sich in ihren Online-Welten aufhalten. Also die Idee, die Grundidee, also das Buch fand ich eh gut, aber die Grundidee klang für mich logisch sozusagen. Dann wenn wir halt die einzige Escape-Möglichkeit ist halt Virtual Reality, weil draußen ist nur trockene Wüste.
Ja, Eskapismus ist, glaube ich, gerade bei diesem Buch das große Stichwort überhaupt. Das zieht sich auch durch dieses ganze Buch wie eine rote Linie. Also es geht ja wirklich sehr um Entertainment in diesen ganzen Welten. Also die ganze Menschheit besteht ja nur noch aus Avataren, aus Mashups, Popkultur-Mashups, Riesenrobotern, keine Ahnung, Raumschiffe. Und was ich am interessantesten fand in diesem Buch, dass da allerdings dann auch wieder leider ein bisschen zurückgetreten ist hinter dieser Lust an der popkulturellen Referenzialität. Das ist, dass diese gesellschaftlichen Unterschiede sich auch in den virtuellen Raum übertragen haben. Also dass reiche Leute sich einfach bessere Avatare leisten konnten und einfach die geileren Mashups hatten, nenne ich das einfach mal. Das fand ich eine sehr spannende Idee.
Der Hauptprotagonist hat ja eigentlich nur durch, weil er gute Noten hatte, überhaupt ist er auf diese virtuelle Schule gekommen und hatte überhaupt Zugang erst. Schauen wir mal wieder zurück auf das Jahr 2013. Also wenn man auf das Jahr zurückschaut, dann sollte eigentlich über allem das Thema Überwachung stehen. Wir wissen jetzt also, die NSA liest alles mit, hört, speichert und weiß sowieso gerade, wo wir uns aufhalten und auch mit wem. Was sagt da die Glaskugel? Was müssen wir uns wohl in Zukunft noch einstellen, wenn es um Überwachung geht? Oder gibt es da überhaupt, kann man sich da gerade im Moment überhaupt noch eine Steigerungsform vorstellen?
Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Batman-Teil es war. Ich glaube, es war Dark Knight Returns. Da gibt es am Ende diese viel kritisierte Szene, in der Batman Alfred diese Mega-Überwachungsmaschine im Grunde anvertraut, mit der er sämtliche Bewegungen aller Mobilfunkteilnehmer in Gotham City live sehen kann. Das ist keine Glaskugel. Ich gehe davon aus, dass die NSA sowas Ähnliches hat. Jetzt, in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob das wirklich steigerungsfähig ist. Außer man nimmt dann eben wieder Mindreading hinzu. Da gibt es ja diesen berühmten Cartoon mit diesem Menschen, der über die Straße geht. Hurra, die Gedanken sind frei. Und hinter ihm läuft irgendwie so ein Agent. So, haha, denkst du. Das wäre die Steigerungsform, aber was anderes fällt mir nicht ein.
Das ist vielleicht genau das Ding. Man kann es nicht mehr steigern. Oder man, also jetzt im Moment gerade ist es wirklich schwierig, sich vorzustellen. Und trotzdem, so richtig ernsthaft hat sich auch niemand dagegen gewehrt. Also ich habe das Gefühl, die deutsche Champions League-Finale hat irgendwie mehr Aufmerksamkeit erregt als diese ganze NSA-Skandal, zumindest im breiten Spektrum. Wenn man ist ja in seiner Bubble immer so ein bisschen das Gefühl, dass es mehr sind, aber wenn man dann rausgeht, interessiert es dann doch nicht so viele.
Das muss ich nochmal, das habe ich auch gegenüber Freunden immer wieder gesagt. Also den Eindruck hatte ich nicht wirklich. Also im Detail, also mag das stimmen, oder im großen Bild mag das stimmen. Aber zu der Zeit, als es mit Edward Snow diese Story losging, da bin ich aus beruflichen Gründen sehr viel Taxi gefahren. Und ich habe mich mit jedem einzelnen dieser Taxifahrer, habe ich mich über die NSA unterhalten, und die wussten alle fast schon im Detail Bescheid. Und auch wenn ich in die Kneipe vor meinem Haus gehe und mich da mit Leuten darüber unterhalte, die wissen, worum es geht. Ich glaube, das Problem, was existiert, dass es keinen wirklichen Aufschrei gibt oder keine wirklichen Proteste gibt, das ist so eine gewisse Ohnmacht. Also so ein gewisses Empfinden von wegen, also die Politik macht sowieso, was sie will, und die Geheimdienste erst recht, deswegen sind es ja Geheimdienste. Ja, ich glaube, das Stichwort ist hier eher Ohnmacht als Desinteresse.
Da würde ich dir sogar zustimmen, dass das wahrscheinlich ein großes Gefühl ist. Man fühlt sich ja, also selbst ich fühle mich so. Was soll ich machen? Gut, ich kann alles verschlüsseln und trotzdem werde nicht alles verschlüsseln können, wenn ich ehrlich bin. In meinem alltäglichen Leben ist es nicht möglich. Ja.
Und selbst wenn, man muss ja langfristig, denke ich, davon ausgehen, dass die NSA irgendwann die PGP-Keys entziffern kann, und dass diese Schlüssel dann am Ende zumindest auf Consumer-Ebene nicht mehr viel wert sind. Also davon gehe ich sogar relativ kurzfristig aus. Ich meine, die bauen jetzt nicht umsonst an einem Quantenrechner.
Ja. Ja, diese ganze Überwachung soll ja zumindest, ist das die angebrachte Entschuldigung dafür, Kriminalität und Terror verhindern. Und es gibt ja nun mal einmal in diesem Film Minority Report, den man nun wirklich kennt, zynischerweise vom Scientologen gespielt, wo Verbrechen vorausgesagt werden. Damit ein Orakel, also mit Orakel, aber es gibt ja auch diese Algorithmen, die zumindest bei der amerikanischen Polizei schon testweise eingesetzt werden, die Wahrscheinlichkeit vom Verbrechen an bestimmten Orten dann vorhersagen oder sagen, hier ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und dann wird da mehr patrouilliert und das soll anscheinend auch einigermaßen funktionieren. Ich sage extra so ein bisschen abgeschwächt, weil so hundertprozentig weiß man halt nicht, wie es funktioniert und die Daten sind auch von der Polizei eigentlich. Und man hat halt nicht wirklich Einblick. Aber was denkst du, meinst du, es gibt sowas, dass es einen Algorithmus irgendwann gibt, der sagt, okay, du bist ganz klar ein Gefährdungspotenzial, wir müssen dich leider die nächsten 25 Stunden einsperren, vielleicht die nächsten 24 Stunden einsperren, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du, sagen wir, in deinem normalen Umfeld auf einen Terroristen triffst, der dich vielleicht dann zu einem Selbstmordattentäter ausbildet. Ich weiß nicht, es ist vieles möglich, aber denkst du, dass sowas möglich sein kann?
Also das Szenario ist natürlich sehr spekulativ. Diese Algorithmen gibt es jetzt schon. Ich finde die aber persönlich noch viel interessanter, weil, also, um jetzt bei deinem Thema zu bleiben, also ich denke, so weit traut sich der Staat dann am Ende noch nicht zu gehen. Ja, weil, also wie gesagt, um jemanden festzusetzen, also wir leben immer noch in einem Rechtsstaat, und um jemanden festzusetzen, muss er eine Straftat begangen haben. Diese Grenze ist nicht zu überschreiten, denke ich. Also ich finde, diese Algorithmen, die es wie gesagt jetzt schon in der Testphase gibt, also werden, glaube ich, in England werden sie schon eingebaut, die ja ein sehr enges Videokamerasystem haben. Und da gibt es wohl jetzt schon Algorithmen, die laufen, die in bestimmten Bereichen, die bekannt dafür sind, für Kriminalität und whatnot, dass sie zum Beispiel Bluthochdruck erkennen. Also wenn jemand, ich sag mal, erregt durch die Straße geht, dann dann geht da wahrscheinlich dann irgendwo bei den Überwachen ein kleines rotes Licht an und dann nehmen die den einfach genauer in Augenschein. Also das passiert jetzt schon. Den Algorithmus, der dahinter steckt, den finde ich allerdings viel interessanter in kommerzieller Hinsicht. Sprich bei Werbung, zugeschnittener Werbung, die in der Öffentlichkeit stattfindet. Also da sind wir auch wieder bei Minority Report. Da gibt es ja diese Szene, in der dieser Scientologe an einem Schaufenster vorbeigeht und ihm da diese Werbung folgt. Das wird hundertprozentig kommen. Die sind da kurz davor und es gibt jetzt schon Testballons an einer Tankstellenkette, ich glaube auch in England. Da wirst du über Gesichtserkennung an der Tankstelle wirst du erkannt und du bekommst dann mit einem Abgleich mit deinem Facebook-Profil bekommst du passende Werbung auf einem Bildschirm angezeigt, der an dieser Tankstelle installiert ist. Und dieser Mechanismus, der wird garantiert noch sehr viel weiter ausgebaut. Weil da gibt's keine Grenze, die das regeln würde.
Das ist, als hättest du meine nächste Frage gelesen. Wirklich so. Ich habe ziemlich genau die Frage gestellt, auch mit den gleichen Beispielen. Die brauche ich gar nicht mehr stellen. Wir gehen zunächst über die immer noch beim Thema Werbung ist. Du hast letztens dieses Filmprojekt vorgestellt, also eigentlich eine Kickstarter-Kampagne aus einem alten Filmprojekt, das sich mit Augmented Reality beschäftigt und unglaublich viel auch Werbung da reingepackt hat. Also ganz viel Augmented Reality-Werbung, die dann überall rumliegt. Ist das eine realistische Zukunftsversion auch in dieser Sache? Also, dass halt die typische Fassadenwerbung fällt weg, sondern du siehst es auch wirklich nur noch. Also, es wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt, sondern du siehst nur noch in deinem Blickfeld Werbung nur wirklich für dich.
Also der Kurzfilm war natürlich ganz klar Satire, aber das ist schon ein realistisches Szenario, wenn man jetzt an Google Glass denkt, dass dann einfach in deinem Sichtfeld Werbung eingeblendet wird. Also ich meine, wozu soll ich irgendwelche Bildschirme an der Tankstelle installieren, die nur Geld kosten und die auch eine Infrastruktur bereitstellen muss, wenn ich diese Werbung ganz einfach auf den Screen der Leute schicken kann? Da brauche ich nur einen Deal mit Google zu machen und das werden sie sich auch ziemlich gut bezahlen lassen.
Was hältst du von der These, dass man in Zukunft für seine Gadgets, sei es Smartphones oder Brille oder Iris-Implantat, was es auch immer sein wird, eigentlich eher einen symbolischen Preis zahlt und dann dieses Freemium-Modell kommt und wenn man keine Werbung mehr sehen will oder eine höhere Bandbreite haben will, dass man dann eigentlich ein Abo bezahlt anstatt, also dass das, weil man merkt ja, der Preis wird immer niedriger von alten Gadgets und dass man in Zukunft eigentlich Werbung ausschalten bezahlt, ansonsten ist es frei. Aber dann sieht man Werbung.
Das finde ich eine interessante These. Die habe ich jetzt so noch nicht gehört, aber die finde ich sehr logisch. Also mich wundert gerade, dass es das heute noch nicht gibt. Gibt es ja eigentlich mit gebrandeten Handys und so.
Es gibt es mittlerweile auch in ein paar Mobile Games, irgendwie auf dem Tablet oder sowas, wo oben dann immer dieser kleine Balken ist mit Werbung. Und wenn man dann Werbung wegklicken drückt, dann kostet es 1,69. Dann sieht man diesen Balken nicht mehr. Und das ist sehr interessant, weil das ist bei dem Spiel, das meine Freundin spielt, gerade neu. Und ich hatte mich mit ihr vor einer Woche oder zwei genau über diese These unterhalten. Und jetzt ist es halt da Realität. Deswegen, ja.
Ich finde das recht logisch, ich finde das aber auch, also ich finde das überhaupt nicht dystopisch. Also bei Werbung, bei solchen kommerziellen Zukunftsaussichten ist man ja sehr schnell bei so einer kapitalistischen Dystopie. Das finde ich hier überhaupt nicht, weil das ist, im Grunde ist das sehr zielgruppengenau, ohne dass es wirklich intrusiv ist oder irgendwelche Privacy-Bestimmungen verletzen könnte oder whatnot. Sondern du bist automatisch bei der Zielgruppe, weil die Leute sich ja schon für das Game oder für das Gadget oder was auch immer interessieren. Das heißt, du engst da den Empfängerkreis quasi sowieso ein. Und dann finde ich es auch ehrlich gesagt halbwegs fair. Also ich kann mein Google Glass mit oder ohne Werbung bekommen. Ohne Werbung kostet halt irgendwie 200 Euro mehr. Kommt halt immer noch drauf an, was sie draus machen, aber das erscheint mir halbwegs okay.
Ich bin ja auch selbst persönlich der Meinung, also ich nutze keinen Adblocker, alleine schon, weil ich sehen will, was sich an Werbung entwickelt.
Das geht mir ähnlich aus einem ganz anderen Grund. Ich komme ja aus dem grafischen Bereich und also Werbeplätze sind immer auch im Layout eingeplant. Also das ist klassisch so, das war schon bei Zeitungen so, dass Werbung ist halt einfach Teil des Layouts und deswegen interessiere ich mich allein schon aus gestalterischer Sicht dafür, wie die Banner in die Website eingebaut sind. Da gab es neulich ein ganz hervorragendes Beispiel von Polygon, der Gaming-Website von The Verge. Die hatten bei ihren PlayStation und Xbox Reviews hatten die Banner eingebaut unter dem Content, also nicht als Pop-Under oder sowas, sondern du hast durch diese Website gescrollt und dann waren Lücken drin und in diesen Lücken hast du dann über den Banner gescrollt, der nur dann sichtbar war, wenn du da eben drüber gescrollt hast. Das fand ich sehr elegant, sehr tricky, also sehr clever.
Jetzt müssen wir noch mal kurz zurück zur Technik, also zu einer eher technischen Seite gehen und noch mal schön in die Glaskugel reingucken. Nach deiner Vorstellung, was wird und wann wird es möglich sein, wirklich Augmented Reality zu haben und wie wird sich die Maschine-Mensch-Schnittstelle entwickeln? Also was siehst du für Möglichkeiten, sagen wir, in den nächsten 10 Jahren von heute
aus? In den nächsten 10?
Kannst du auch gerne die nächsten 20 nehmen, ich gebe dir auch die nächsten 50.
Aber also in den nächsten 10 Jahren sehe ich wenig große Änderungen. Also Google Glass ist ja noch nicht mal jetzt ein Consumer-Produkt. Und selbst wenn es auf den Markt kommen wird, denke ich nicht, dass es so revolutionär werden wird wie das iPhone seinerzeit. Weil das iPhone hat ja in Form von anderen Smartphones, die es ja damals schon gab, hatte das einen vorbereiteten Markt. Ja? Da war die Zeit war einfach reif für ein Multitouch-Gerät, mit dem du solche Spielereien einfach machen konntest. Das gibt es für dieses ganze Wearable Computing und Google Glass Schnickschnack gibt es noch nicht, sondern im Gegenteil, Google ist hier der Vorreiter, der den Markt erst vorbereitet und es wird dann, also am Ende der 10 Jahre wird es vielleicht sowas wie Google Glass geben, auf dem man dann auch Augmented Reality Spielereien machen kann, aber schneller wird es nicht gehen. Ich bin allgemein bei Zeitabschnitten bin ich ein sehr konservativer Futurist, wenn man das so sagen kann. Also ich sehe das eher so im Zeitraum von 20 Jahren. Wie gesagt, wenn da wirklich wenn die Leute in einer relativ breiten Masse darauf vorbereitet sind und nicht irgendwelche Nerds das Ganze als Spielerei auf irgendwelchen Konferenzen vorzeigen, wenn das dann soweit ist, dann kann man langsam mal davon ausgehen, dass sich das dann auch in der Breite durchsetzen wird. Aber das wird mindestens noch 10 Jahre dauern.
Ja, ich habe letztens irgendwo einen Artikel gelesen, der meinte, wer nächstes Jahr nicht mit so einer Art Datenbrille auf irgendeiner Hacker-Konferenz auftaucht, der wird auf jeden Fall out sein. Und da habe ich mir gedacht, das ist aber relativ optimistisch gedacht.
Ja, das ist Schwachsinn, das ist völliger Schwachsinn, ehrlich gesagt. Also das ist halt, es gibt ja diese Tendenz von Leuten immer zu behaupten, so die Technik ist, das ist alles so rasend schnell und so. Ich habe allerdings festgestellt, das stimmt meistens gar nicht. Also im Detail ja und die Veränderungen, die können dann auch punktuell sehr schnell gehen, aber das braucht eine unheimlich lange Vorbereitungszeit. Also auch das Internet zum Beispiel, wie lange ist das Internet jetzt wirklich in der Breite erfolgreich? Ich würde sagen, seit ungefähr 10 Jahren, also wo es wirklich im Mainstream angekommen ist. Und das hat eine Vorbereitungszeit von mindestens 30 Jahren gebraucht. Also das war irgendwie, wenn man da BTX jetzt mit hineinrechnen möchte, das ja auch durchaus als Consumer-Produkt angelegt war, da war das ja schon seit den 80ern, also zumindest das Prinzip war seit den 80ern durchaus bekannt und dann hat es immer noch mal 20 Jahre gedauert, bis sich das wirklich im Massenmarkt etabliert hat. Also und diese Zeiträume ändern sich per se, glaube ich, nicht. Also ich glaube nicht, dass diese Beschleunigung da so wirklich vorhanden ist.
Du würdest auch nicht sagen, dass sich das zumindest ein wenig steigert? Also ich meine, zumindest gibt es ja Moore's Law und zumindest steigert sich ja, also das ist ja, können wir ja mittlerweile sagen, stimmt schon, wie er das gesagt hat.
Ja, die Rechenleistung, die mag sich steigern, aber wir sind ja jetzt schon am Zeitpunkt, da spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Also wozu brauche ich jetzt ein schnelleres iPhone? Also mein iPhone ist schnell genug, um wirklich alles damit zu machen. Also selbst DJ-Mixe und Videoschnitt. Und also mir fällt jetzt nichts Rechenintensiveres ein. Und da ist es jetzt, wozu brauche ich dann ein doppelt so schnelles iPhone? Das ist völlig sinnlos. Und deswegen ist auch diese technische Beschleunigung, die dann vielleicht noch stattfinden mag, aber die hat keine Auswirkungen mehr. Und deswegen wird die Innovationsbeschleunigung oder die Innovationsgeschwindigkeit wird durch eine reine Rechenzuwachs wird sich nicht steigern.
Mhm. Ja, da magst du wirklich recht haben, weil ja auch eigentlich schon vor Jahren, als die ersten Quad-Core-Prozessoren rauskamen, im Endeffekt die PCs, die reinen PCs mit 4 Kernen, gar keine 4 Kerne genutzt haben. Und halt ständig 2 oder 3 Kerne eigentlich im Leerlauf liefen, weil es einfach nicht auch von dem Programm selbst nicht angesteuert wurde. Also halt mit dem, genauso wie Windows 7 Rechner bei Aldi verkauft wurden mit 8 GB und 32-Bit-System drauf, was aber halt überhaupt nicht, also 32-Bit gar nicht 8 GB ansprechen kann. Also da wurde halt immer draufgelegt, aber im Endeffekt wusste keiner wofür. Das stimmt.
Ja, das sind reine Zahlenspielereien, um da einfach eine neue Superlative präsentieren zu können. Aber das ist natürlich auch der Grund, warum der PC-Markt stagniert bzw. rückläufig ist. Der Grund ist jetzt nicht unbedingt, dass alle Leute jetzt nur noch auf ihrem Handy E-Mails schreiben. Also das kommt natürlich dazu, ja. Aber der Grund ist auch, die Leute brauchen einfach keine neuen Rechner.
Der alte macht's noch, ja.
Ja, natürlich. Ja. Also ich habe jetzt meinen Rechner hier seit 5 Jahren und solange die Festplatte läuft, sehe ich echt keinen Grund, mir einen neuen zu kaufen.
Ein Thema, das wir noch nicht hatten, ist das Internet der Dinge. Bis 2020 sollen 50 Milliarden Geräte und vor allem Dinge mit dem Internet verbunden sein. Und ist ja auch wirklich in aller Munde seit ein paar Jahren und die EU ist ganz groß hinterher, das zu fördern. Und da fällt in dieses Gebiet natürlich auch gleich diese ganze Logistik, Roboter und Drohnenlieferanten. Was denkst du, ist das Utopie oder Dystopie, wenn Algorithmen für den Menschen entscheiden, wie die globale Logistik abläuft und wir sitzen zu Hause und lassen uns eigentlich nur noch beliefern und der Rest machen die Computer unter sich aus oder besser gesagt die Dinge unter sich aus?
Also unter dem Internet der Dinge verstehe ich erstmal auch sowas wie vernetzte Häuser und über das Handy steuerbare Heizung und sowas. Das wird insofern noch sehr spannend, weil da wird es sehr viele Horror-Stories geben. Gibt es ja jetzt schon ziemlich viele Hacks von Häusern, die online gewesen sind. Da hat einer hat bei irgendjemand paar hundert oder 1000 Kilometer sogar weit entfernt, dem hat er seine Heizung an- und ausgeschaltet, wenn er mit ihm telefoniert hat. Also das war für eine Recherche, also es war ein Whitehead-Hacker. Da werden sehr schöne Stories kommen. Das halte ich auch für sehr realistisch, auch für einen relativ kurzfristigen Zeitraum. Also das existiert ja jetzt schon am Markt und ich glaube, dass es da genug Leute geben wird, die das total geil finden, irgendwie ihr Licht im Büro schon einschalten zu können oder so. Und das bietet eine Menge Einfalltore. Zu den Robotern und den Drohnen. Also ich denke, dass tatsächlich distributionsfähige Roboter, die über das Spielzeug hinausgehen, also tatsächlich jetzt diese Amazon-Drohne oder auch diese von Google angedachten Robotern, die möglicherweise Pakete ausliefern können, das ist ja in direkter Konkurrenz. Ich denke, das dauert noch eine sehr lange Zeit. Wenn du dir diese Videos anguckst von Boston Dynamics, die sind state of the art und man sieht da sehr wohl, dass man die treten kann und dass die auch irgendwelche Klötze durch die Gegend schmeißen können. Aber das tun sie natürlich in einem experimentell und einem abgeschirmten Umfeld. Ich denke sehr wohl, dass es nochmal was anderes ist, wenn du diese Viecher auf der Straße rumlaufen lässt, wo sie es dann tatsächlich auch mit Leuten und mit Verkehr zu tun haben, der menschlich getrieben ist und der eben nicht voraussehbar ist. Wo wir allerdings, glaube ich, tatsächlich vor einem Durchbruch stehen, innerhalb der nächsten 5 Jahre oder so, das ist autonomer Verkehr, also robotgesteuerte Autos. Also die Technik ist da soweit und es besteht, glaube ich, auch im Markt, vor allem bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben als auch in der Logistik. Da kannst du unheimlich viele Kosten einfach einsparen. Dann werden halt noch mehr Leute auf die Straße gesetzt. Das wird natürlich noch mal ganz andere gesellschaftliche Auswirkungen haben. Aber ja, also die Robotik wird zumindest in Teilbereichen, also zuerst im Verkehr, sage ich, und wahrscheinlich als allerletztes bei irgendwelchen tatsächlich Androiden oder sowas in der Art. Das wird schon sehr bald zu Umwerfungen führen.
Was hältst du eigentlich grundsätzlich davon, dass Google sich bei Boston Dynamics eingekauft hat, oder sie eingekauft, dass sie sie komplett übernommen haben, im Sinne von, dass sie Boston Dynamics eigentlich ein Zulieferer, Entwicklungsfirma fürs Militär ist?
Ja, Boston Dynamics war ein Zulieferer früher fürs Militär. Google hat ja auch ge gesagt, dass sie diesen Weg nicht weiter verfolgen wollen. Was man davon halten soll, das ist natürlich schwer zu beurteilen. Also ich möchte das denen eigentlich erstmal glauben. Ich denke allerdings auch, dass es da geheime Verträge gibt mit dem Militär und dass Google selbstverständlich ein Militärzulieferer jetzt ist. Was ich davon halten soll, naja, Google ist halt schon lange kein Nerd-Unternehmen mehr, sondern das ist auch schon lange über die Rolle des Global Players hinaus. Also Google ist ja von Anfang an dazu angetreten, eine Weltvermessungsmaschine zu sein. Und jetzt gehen sie halt auch in die Rolle des Weltenbauers, behaupte ich mal. Und denke, da ist eine Partnerschaft mit staatlichen Institutionen ist dann, glaube ich, unvermeidbar, wenn du in diese Rolle gehen willst. Und also so gesehen, es erscheint logisch, also gleichzeitig logisch, gruselig, als auch ja.
Ein wenig faszinierend irgendwie, wie sich Google entwickelt,
Ja,
ja.
total.
Wenn man bedenkt, dass sie angefangen haben, Geld zu machen mit Werbung im Netz und wie sie sich insgesamt entwickeln als Unternehmen, ja. Das finde ich sehr
Ja, es ist ja,
spannend,
also
wenn auch wirklich gruselig.
ja, also auch die Entwicklung mit den autonomen Autos, das wurde ja auch alles von Google angestoßen. Also die sind da natürlich sehr weit vorne dabei, das ist ohne Frage.
Autonome Autos stimme ich dir übrigens zu. Das sehe ich auch als erstes. Und da, ich glaube, dass es technisch eigentlich schon fast ausgereift ist, dass es eigentlich nur noch um Regulierungen geht. Wann dürfen die auf die Straße? Und wie dürfen die auf die Straße? Und wer haftbare Fragen, juristische Fragen? Technisch machbar.
Ich denke auch, dass es bei Autos sehr viel einfacher zu regeln ist als bei Drohnen zum Beispiel. Oder bei Quadrocoptern, die ja nochmal ein ganz anderes Gefahrenpotenzial bergen. Also alleine was einen Absturz angeht. Ja. Ich glaube, das ist bei Flugmaschinen auch technisch sehr viel heikler als bei Autos. Also ich habe jetzt schon gehört, dass autonome Autos zu 200% besser fahren als der Mensch. Und zwar also in wirklich allen Bereichen, sowohl was Reflexe angeht, als auch Ausweichmanöver und Genauigkeit, also lokale Genauigkeit. Deswegen erscheint mir das da sehr viel einfacher zu regulieren als bei Drohnen. Also beim Flug hast du noch mal sehr viele Faktoren, die dir da reinspielen. Alleine das Wetter zum Beispiel. Ja.
Und wir müssen ja auch sagen, dass wir mit dem Autoverkehr auch wirklich mehr Erfahrungen haben, gesammelt haben, als mit sowas wie, also mit Flugverkehr in diesen kleinen Dimensionen im innerstädtischen Verkehr zwischen irgendwelchen Häusern. Das gibt es ja in dem Sinne noch nicht. Und vor allem in den meisten Ländern auch wirklich gewisse Regeln, wo man solche Dinger fliegen darf. Also,
Stimmt, ja.
letzte Frage. Wie werden sich Blogs entwickeln? Gibt es Nerdcore im Jahr 2034 noch?
Naja, mein Plan ist natürlich, so lange zu bloggen, wie ich lebe im Grunde. Also das ist ja, ich schreibe da einfach alles rein, was ich interessant finde und was ich nicht interessant finde, schreibe ich einfach nicht rein. Und es entwickelt sich mit mir. Also das ist ja kein Blog, das thematisch jetzt festgelegt ist, aber das ist genauso wenig thematisch festgelegt wie ich als Person. Und deswegen finden da auch immer neue Sachen drauf statt. Und das ist jetzt kein thematisch gebundenes Blog, wie ein Filmblog. Also nehmen wir mal an, morgen bricht die Filmindustrie zusammen. Nehmen wir mal an. dann müssen alle Filmblogs zumachen. Das ist Schwachsinn jetzt, aber und das Problem, das hat Nerdcon nicht, weil jeder Mensch hat immer irgendwas, für das er sich interessiert. Und so habe ich auch immer irgendwas, über das ich schreiben kann. Und deswegen denke ich sehr wohl, dass es, in welchem Jahr war es? 2037? Ja, ich denke, dass 2037 wird Nerdcore noch existieren.
Ja, ich auch wahrscheinlich. Wird spannend. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch.
Ja,
Es
gerne.
hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt haben wir zwar gar nicht so viel Science Fiction reingebracht, aber das ist ja alles Science Fiction, deswegen
Ja.
reicht das auch. Und ich beende das Ganze mal, um das Phrasenschwein und die Kaffeekasse für 2014 zu füllen mit der schlimmen Journalistenfloskel. Das wird sich zeigen, wie sich das alles entwickelt.
Oh, grausam. Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht.